Guten Morgen. Bevor ich mit meiner Predigt anfange, habe ich noch ein Wort vielleicht für irgendjemand, ich weiß nicht genau. So im Lobpreis hatte ich so den Eindruck, dass ich dir das sagen soll, falls du dir das überlegt hast, ist es vielleicht für dich. Wenn sich niemand entsprechend das überlegt hat, dann war es vielleicht auch von mir. Alles gut. Der Satz heißt, du hast was zu geben. Wenn du damit was anfangen kannst, dann tu, was immer Gott dir damit sagt. Ja, ich habe mir lange überlegt, was über Muttertag zu machen. Und ich war da schon ganz, ganz lange unterwegs und irgendwie, ja, war es das dann doch nicht. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, was anderes euch weiterzugeben. Das Thema, was ich heute auf dem Herzen habe, das hat, oder ich fange mal so rum an. Ich möchte euch, ihr habt ja mitbekommen, wir haben einen neuen Papst. Der Papst ist Amerikaner, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Dürft das gerne zeigen. Ja, der Mann ist Amerikaner, aber auch wenn er es vielleicht gerne wäre, es ist nicht der Papst. Meine Predigt heute heißt Sein oder Schein. So, wir leben in einem Zeitalter, wo es ganz, ganz viel um Fake News geht. Also vor allem der Mann, der da abgebildet war, der hat es ganz, ganz stark geprägt. Wir hören auf bestimmten Demonstrationen immer was von Lügenpresse und im Zeitalter von KI, da weiß man sowieso nicht mehr, wem kann man jetzt eigentlich noch trauen. Sind die Bilder, die man sieht, wirklich echt oder sind die nachgemacht? Sind sie manipuliert? Sind sie vielleicht in einem ganz anderen Zusammenhang entstanden? Sind die Nachrichten, die ich höre, wirklich die Wahrheit oder ist es etwas, was jemand ja so hingebogen hat, dass es zu irgendeiner Agenda passt. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde in diesen Zeiten aufgerufen sind, da auch ein Gegenpol zu sein. Vielleicht kennst du dieses Gebot, was Gott uns gegeben hat, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, so haben wir es auswendig vielleicht gelernt. Oder wir sagen, du sollst nicht lügen. Und ich glaube, dass eins der wichtigsten Dinge für uns Christen ist, dass wir echt sind. Jesus hat mal gesagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen Meineid schwören und so weiter. Und er sagt, Leute, ich sage euch jetzt mal eins, ich möchte gar nicht, dass ihr schwört. Ich habe mir schon früher, als ich relativ jung im Glauben war, habe ich mir dann überlegt, wenn man jetzt Polizist wird oder Lehrer oder Bundeswehrsoldat oder so, dann muss man ja einen Eid ablegen. So, können wir das als Christen überhaupt machen? Weil Jesus sagt, du sollst nicht schwören. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das so gemeint hat, dass wir nicht schwören sollen, sondern er sagt, ich möchte nicht, dass ihr das nötig habt, dass ihr mit irgendwas, was ihr dazu sagt, noch bestätigt. Sonst kannst du mir nicht trauen, aber jetzt in diesem Fall sage ich tatsächlich die Wahrheit. Sondern was Jesus möchte, ist, dass wir echt sind, dass wir verlässlich sind, dass das, was wir sagen, auch wirklich das ist, was der Wahrheit entspricht. So, mir geht's heute weniger um dieses Nicht-Lügen oder so, gehört da auch rein, sondern mir geht's darum, was sind wir als Christen eigentlich wirklich? Sind wir wirklich Christen oder tun wir so, als ob? Und ich möchte mit euch ein paar Abschnitte lesen aus dem ersten Korintherbrief. Wer seine Bibel oder ein entsprechend ausgerüstetes Handy dabei hat, der darf das gerne mit aufschlagen. Ansonsten erscheint es gleich auch hier an der Wand. Und ich möchte erst einen Abschnitt aus dem zweiten Kapitel lesen und dann nachher werden wir einen Abschnitt aus dem dritten Kapitel noch lesen. Und gerade im ersten Korintherbrief, da geht es Paulus ganz, ganz viel um Echtheit und um das Falsche und um den Schein. Ich lese erstmal den ersten Abschnitt vor, des 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Als ich zu euch kam, Geschwister, kam ich nicht, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Zudem kam ich in Schwäche und in Furcht, zitternd und bebend zu euch. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes. Paulus sagt hier, als ich zu euch gekommen bin, ich habe nicht versucht, euch zu überreden. Ich habe nicht besonders klug dahergeredet. Und er war in Furcht und zitternd und bebend, steht hier. Und ich weiß nicht, was du so von Bild von Paulus hast. Ich kenne ihn ja nun nicht persönlich. Ich bin zwar alt, aber nicht so alt. Aber ich kann halt Schlüsse ziehen aus dem, was ich in der Bibel finde. Und ich glaube persönlich nicht, dass Paulus so ein unsicherer Mensch war. Wir haben vor einiger Zeit mit unserer Kleingruppe einen Brief von Paulus gelesen und wir haben immer wieder festgestellt, also ein Punkt, der Paulus ganz sicher nicht gefehlt hat, war Selbstvertrauen. Das war manchmal schon hart an der Grenze, wo wir sagen, darf man sowas als Christ überhaupt sagen? So nach dem Motto, nehmt mich zum Vorbild, so guckt mich an, ich mache das richtig. Und ich glaube, Paulus war sich seiner selbst sehr sicher und er wusste ganz genau, was Sache war. Wenn du die Lebensgeschichte von Paulus ansiehst, dann siehst du, dass er überzeugt war von dem, was er gemacht hat. Und er ging, wie man heute schön auf Neudeutsch sagt, above and beyond. Also er hat jede Grenze überschritten. Er hat nicht abgewartet, bis die hohen Priester irgendwie die Gemeinde verfolgt haben, so wie er das gerne für richtig oder wie er das für richtig angesehen hat, sondern er ist zu ihnen gegangen und hat gesagt, ich würde gerne nach Damaskus gehen, würde denen mal richtig eine auf die Nuss geben. Das war sein Eifer, den er an den Tag gelegt hat. Er war überzeugt und er ist vorwärts gegangen. Und jetzt lesen wir hier bei den Korinthern, ja, keine Rhetorik, er war in Schwäche und in Furcht und zitternd und so. Ich glaube persönlich nicht, dass das was damit zu tun gehabt hat, dass Paulus irgendwie so ein unsicherer Mensch war. Paulus war Theologe, der war ausgebildet, der hat gelernt, wie man redet, der hat gelernt, wie man einen Bibeltext auslegt, der hat gelernt, was in den Schriften steht. Und wenn du seine Predigten anschaust, die er gehalten hat in Athen oder irgendwo bei den Griechen, dann siehst du, dass der sich nicht bloß in der jüdischen Religion auskannte, sondern der hat sich auch in der griechischen Philosophie ausgekannt. Aber er hat all das nicht eingesetzt, um die Korinther zu überzeugen. Mir ist noch ein anderer Mann eingefallen, bei dem man auch manchmal so den Eindruck hat, oder ich jedenfalls habe schon Predigten darüber gehört, dass die vollkommen ungeeignet für ihre Aufgabe waren, und das war der Mose. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast. Mose, der demütigste von allen Menschen, die auf dieser Welt gelebt haben, ja, das steht in der Bibel. Aber dann habe ich gehört so, ja, Mose, der konnte nicht reden und der war unsicher. Und ja, das führt Mose alles an in seiner Bekehrungsgeschichte. Aber wenn du dir die Geschichte von Mose anschaust, dann stellst du eins fest, dieser Mann, der hatte echtes Führungspotenzial. Der hat gewusst, was er macht, und er hat es nicht bloß deswegen gewusst, weil es irgendwie in seinen Genen war. Wenn du darüber nachdenkst, Mose ist 40 Jahre am Pharao, am Königshof, aufgezogen worden als Sohn des Pharao. Und eins kannst du ganz sicher wissen, der hat gelernt, wie man ein Volk führt. Der hat gelernt, König zu sein, der hat es mitbekommen. Wenn man es ihm nicht wirklich beigebracht hat, dann hat er es gesehen oder hat es an seinen Brüdern oder was weiß ich was gesehen. Mose war jemand, der gewusst hat, wie man ein Volk führt. Aber sowohl Paulus als auch Mose, die wussten eines. Mit meinen menschlichen Fähigkeiten werde ich hier versagen. Ich werde diese Aufgabe nicht erfüllen können. Diese Fähigkeiten, ob es nun bei Mose oder bei Paulus war, die sind hilfreich. Die können in bestimmten Situationen helfen. Die können ein Werkzeug sein. Aber Paulus hat gesagt, ich will die Leute nicht zum Glauben überreden. Und ich hoffe, dass du auch, wenn du noch öfters hierher kommst und vielleicht diesen Glauben noch nicht so wirklich teilst, auch den Eindruck hast, dass wir nicht versuchen, dich irgendwie zu beschwatzen oder zu überreden. Es geht nicht darum, dass wir äußerlich irgendwie sagen, ja, ich gehöre auch dazu. Sondern es geht darum, dass wir eine Begegnung haben mit Gott. Und das können wir nicht menschlich machen. Wir können Argumente ins Feld führen. Wir können, wenn jemand Fragen hat, versuchen, diese Fragen zu beantworten. Aber wir werden niemanden überzeugen können oder irgendwie ins Reich Gottes hineinreden. Und diese Fähigkeiten, die wir haben, die Paulus hatte, die Mose hatte, die können hilfreich sein, aber sie ersetzen niemals den Inhalt. Sie ersetzen niemals das, auf was es wirklich ankommt. Ich bin ja nun als Pastor und als Vorstandsmitglied der Ecclesia immer mal wieder in so Umgebungen unterwegs, wo es um Nachwuchsleiter geht oder wo es überhaupt um Leiterwechsel in Gemeinden geht und so. Und eine Frage, die immer wieder aufkommt oder so ein Gegensatzpaar oder eigentlich ist es kein Gegensatzpaar, aber so zwei Worte, die immer wieder auftauchen, sind Charisma und Charakter. Und wir stellen immer wieder fest, dass wir immer schnell geneigt sind, Menschen in entsprechende Positionen zu setzen, die Charisma haben, die begabt sind, die wirken, die Menschen auf ihre Seite ziehen können. Und nochmal, das ist eine gute Eigenschaft und die kann man wirklich gut einsetzen. Aber das, auf was es wirklich ankommt, das ist eben auch der Charakter. Das ist auch, dass wir nicht nur Fähigkeiten haben, sondern dass es in uns stimmt, dass unsere Ausrichtung passt. Und deswegen hat Paulus gesagt, ich wollte unter euch nichts anderes wissen als Jesus und den als Gekreuzigten. Er wollte das Kreuz predigen und nichts anderes. Er wollte die Leute nicht irgendwie durch philosophische Überlegungen überreden. Und die Predigt vom Kreuz, da geht es um Sünde. Da geht es darum, dass wir Menschen vor Gott eben nicht gerecht sind. Da geht es darum, dass wir nicht vor ihm bestehen können. Da geht es darum, dass Jesus sein Blut vergossen hat für uns. Und das ist überhaupt nicht zeitgemäß. Das ist was, was man heute eigentlich auch nicht hören will. Das ist was, was irgendwie nicht wirklich passt, was nicht friedlich ist und auch nicht schön. Wir kommen jetzt ja gerade aus dieser Passionszeit her, wo wir uns vielleicht auch ein bisschen mit diesen Gedanken beschäftigt haben. Aber wisst ihr was, das ist nicht nur heute nicht zeitgemäß, das war auch damals schon nicht zeitgemäß. Paulus hat gesagt, die Heiden wollen das nicht hören, weil es für sie vollkommener Blödsinn ist. Und die Juden wollen es nicht hören, weil es für sie ein Angriff auf ihren eigenen Glauben ist. Das Wort vom Kreuz war weder heute noch damals irgendwie besonders beliebt. Aber wir können die Botschaft nicht ändern. Das ist die Botschaft, die Gott uns anvertraut hat. Und das ist die Botschaft, die uns letztendlich rettet. Und deswegen, wenn Paulus hier davon redet, dass er in Furcht und Zittern in Korinth war und diese Botschaft weitergegeben hat, dann geht es vermutlich nicht darum, dass er Angst hatte oder dass er Angst hatte, dass er verfolgt wird oder dass er Angst davor hatte, dass ihm irgendwas passiert, sondern ich glaube, dass Paulus hier mit dieser Furcht eher die Ehrfurcht meint, dass er vor Gott stand und wusste, was er für einen Auftrag hat und wie wichtig das ist. Und durch die Briefe und durch die Apostelgeschichte siehst du das immer wieder, dass Paulus sehr wohl gewusst hat, dass es da um sehr viel mehr geht als um ihn und seine Person, sondern dass es um die wichtigste Botschaft aller Zeiten geht. Und daran hat sich nichts geändert und daran wird sich nichts ändern, bis Jesus wiederkommt. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass es hier um ganz, ganz wichtige Inhalte geht und dass Gott ein Anliegen hat, dass Gott den Wunsch hat, dass die Menschen verstehen, dass er sie liebt und dass er bereit war, alles für sie zu geben. Und jetzt komme ich zurück zu diesem Sein oder Schein. Das, was Paulus wollte, das war nicht die Show, sondern es war die Kraft. Ich weiß nicht, was du für eine Einstellung zur Show hast. Ich erinnere mich noch vor einigen Jahren, da waren wir auf einer Ekklesia-Leiterschaftskonferenz und da ging es um Lobpreisteams. Und da hat in einem Seminar einer dieser Seminarleiter gesagt, natürlich machen wir Show. Und das ist auch richtig so. Wir möchten den Leuten was präsentieren und wir möchten sie mitreisen, wir möchten was transportieren. Und natürlich setzen wir dazu Hilfsmittel ein. Und mir geht es jetzt gar nicht so sehr darum, ob das erlaubt ist oder nicht. Darüber kannst du ja auch unterschiedlicher Ansicht sein. Nur, was mir total wichtig ist, wenn es nur Show bleibt und der Inhalt fehlt, und das ist genau das, um was es Paulus hier geht, dann ist das Ganze eine Nullnummer, dann ist das heiße Luft. Aber wenn der Inhalt passt, dann kann ich schon auch Mittel wählen, um diesen Inhalt zu transportieren. Aber was mir total wichtig ist, ist, dass wir nicht Gemeinde spielen, dass wir nicht so tun, als ob, dass wir nicht sagen, ja, ich gehöre dazu oder ich bin auch einer, im Gegensatz zu dem, was Petrus an dem Feuer da gesagt hat, nee, ich gehöre da nicht dazu. Es geht nicht darum, dass wir die Regeln einhalten und nach außen eben aussehen wie ein gutes Gemeindeglied, sondern es geht darum, dass wir wirklich diese Beziehung zu Jesus haben und sein neues Leben in uns Gestalt annimmt. Das Wichtigste ist auch nicht, dass du alles weißt oder dass du die richtigen Ansichten hast, die richtige Theologie hast. Das ist gut und wichtig. Und wer mich kennt, der weiß, dass mir das wichtig ist. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Beziehung zu ihm. Es geht darum, mit Gott zu leben. Und im zweiten Abschnitt, den wir uns jetzt anschauen werden, da geht es auch um was wir in der heutigen Zeit sehr, sehr deutlich sehen. Im ersten Korintherbrief, da geht es auch ganz viel um unterschiedliche Ansichten und um Probleme, die es in der Gemeinde gab und um Trennungen. Und er sagt, ich lese es mal ganz kurz vor. Kapitel 3, die Verse 1 bis 7, genau. Vor euch, Geschwister, konnte ich aber nicht wie vor Geisterfüllten reden. Ihr wart noch irdisch eingestellt, unmündige Kinder in Christus. Milch gab ich euch zu trinken statt fester Speise, denn diese konntet ihr noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht. Denn ihr seid immer noch irdisch eingestellt. Oder seid ihr nicht irdisch eingestellt, handelt ihr nicht sehr menschlich, wenn Eifersucht und Streit unter euch herrschen? Denn wenn einer sagt, ich halte zu Paulus, ein anderer ich zu Apollos, seid ihr da nicht Menschen? Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Ihr seid durch sie zum Glauben gekommen, sie sind also Diener, jeder, wie der Herr es ihm gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen. So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern nur Gott, der wachsen lässt. In Korinth, da waren die einen paulinisch, die anderen apollisch, die dritten waren petrisch. Wir kennen das heute nicht mehr so. Wir sind heute lutherisch und calvinistisch und mennonitisch. Ich habe jetzt extra mal die rausgesucht, die den Namen ihres Gründers irgendwie im Namen haben. Und wem das alles nicht ganz so viel sagt, die sind dann eben katholisch, evangelisch, baptistisch oder pfingstlich. Und all diese Gruppen haben sich über die letzten Jahrhunderte oft wenig geschwisterlich verhalten. Die haben sich gestritten, die haben sich verleumdet, die haben schlecht übereinander geredet, manchmal haben sie sich sogar umgebracht. Und ich weiß nicht, ob du wusstest, dass speziell während der Reformation sehr, sehr viele zum Beispiel der sogenannten Wiedertäufer, also die, die dieselbe Taufauffassung haben wie wir heute, nicht von den Katholiken umgebracht wurden, sondern von den Evangelischen. In Zürich hat man, weil es um die Taufe ging, hat man sie in der Limmat ersäuft. Und zwar die Evangelischen haben das getan. Mir geht es jetzt nicht darum, irgendjemand Schuld zuweisen und sagen, das waren irgendwie die Bösen. Mir geht es nur darum, über all die Jahrhunderte hat der Leib Christi ein sehr jämmerliches Bild abgegeben in Bezug auf das, was Jesus eigentlich wollte. Jesus hat nämlich mal gesagt, Johannes Kapitel 17, Vers 21, alle sollen eins sein, wie du Vater in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und wenn wir uns heute fragen, warum die Welt so wenig glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist, dann müssen wir uns auch an der eigenen Nase fassen und müssen mal schauen, welches Bild die Kirche, weil das ist immer die Frage, also der Leib Christi, sage ich jetzt mal, abgibt vor der Welt. Und jetzt, wenn ich jetzt ohne diese Vorrede euch die Frage gestellt hätte, woran erkennst du denn einen echten Christen? Manche Leute, die würden dann schon mal anfangen mit der Länge der Haare. Also, tja, ja. Mit der Kleidung. Ob sie tätowiert sind oder nicht, ob sie Nasenringe tragen, wie lang die Röcke sind, ob sie als Kinder getauft sind oder als Erwachsene und ob sie das auch so richtig finden, ob sie in Zungen reden oder nicht, ob sie der Meinung sind, dass wir vor der großen Trübsal entrückt werden oder nach der großen Trübsal oder ob die Entrückung gar nicht stattfindet, weil das tausendjährige Reich eigentlich schon da ist. Wir haben so viele Punkte auf unseren Listen zum Teil, wo wir dann entscheiden. Oder die Lieder, die die hier singen in der Gemeinde, Katastrophe, das können ja keine echten Christen sein. Oder wie die beten. Wir entscheiden oft aufgrund von irgendwelchen Äußerlichkeiten, ob jemand wirklich Christ ist. Jesus hat uns auch so ein Erkennungszeichen gegeben. Er hat gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, Johannes 13, 35, wenn ihr einander liebt. Und wenn ich heute so in die christliche Welt reinschaue, dann höre ich das mit der Liebe meistens aus einer Ecke, wo es dann heißt, ja, wir müssen alle Menschen lieben. Auch die, die ganz anders leben als wir. Auch die, die gleichgeschlechtliche Liebe richtig finden. Auch die, die irgendwie ein vollkommen anderes Lebenskonzept haben. Und wir müssen ganz offen sein, wir müssen alle Leute lieben. Und ja, das ist richtig, wir müssen alle Leute lieben. Aber das, was Jesus hier gesagt hat, ist, dass die Christen einander lieben sollen und dass das Erkennungszeichen sein soll, dass wir einander lieben. Und das, was wir oft gemacht haben, war, ich bin heiliger als du oder du machst es falsch und ich kann mit dir keine Gemeinschaft haben, weil du an diesem und jenem Punkt nicht so lebst wie ich. Warum haben wir denn heute so viele Denominationen? Warum haben wir so viele Konfessionen? Weil die Leute nicht mehr miteinander konnten oder wollten. Und manchmal waren das zugegebenermaßen auch berechtigte Gründe. Also wenn ich mir die Reformationsgeschichte anschaue, dann muss ich sagen, Martin Luther, der hatte schon einen Punkt. Also klar, man kann nicht zu allem schweigen und irgendwo gibt es natürlich auch Grenzen, wo ich sagen kann, ich kann da nicht mehr mitmachen. Aber wie oft hat man sich getrennt, weil man einfach nicht mehr bereit war, den anderen auszuhalten? Wie oft hat man sich getrennt, weil man seine Erkenntnis wichtiger fand als das, was der andere sieht? Wenn du den ersten Korintherbrief liest, dann stellst du fest, dass Paulus diese Kämpfe und diese Auseinandersetzungen und diese Trennungen und diese Parteiungen gar nicht so positiv findet. Und noch einmal, versteht mich nicht falsch, natürlich gibt es Grenzen für diese, ich möchte nicht sagen für die Einheit, aber für die Gemeinschaft, die wir haben können. Aber wer legt denn fest, wer meine Geschwister sind? Wer legt denn fest, wer deine Geschwister sind? Also ich meine jetzt im Leiblichen, wer deine Geschwister sind. Das legt eigentlich gar niemand fest, sondern wenn da jemand geboren wird in dieselbe Familie, dann ist es dein Bruder oder deine Schwester. Ob dir das gefällt oder nicht. Ob du mit denen auskommst oder nicht. Ob dir die Spielsachen wegnehmen oder nicht. Ob die von deinen Eltern mehr geliebt werden oder nicht. Oder ich weiß nicht, was für Probleme du mit deinen Geschwistern haben könntest. Es sind doch nicht wir, die uns raussuchen, wer unsere Geschwister sind, sondern all diejenigen, die in diese Familie hineingeboren werden, das sind meine Geschwister. Und ja, am Ende des Tages muss es natürlich Gott entscheiden. Aber definitiv nicht ich. Ich muss den anderen nicht ihre Gotteskindschaft absprechen. Paulus nennt in diesem Abschnitt zwei Bilder für die Gemeinde. Er vergleicht die Gemeinde mit einem Körper und er vergleicht sie mit einem Bau. Also einen Körper haben wir alle, den spüren wir manchmal mehr oder weniger. In unserem Körper gibt es Gelenke, sehr wichtig, ich spüre die heute auch, weil wir gestern Volleyball gespielt haben, da spürt man die Gelenke dann etwas mehr. So, wir haben einen Körper und wir stellen fest, da gibt es verschiedene Teile an diesem Körper, die unterschiedliche Funktionen haben. Ich glaube, das ist vollkommen nachvollziehbar. Und speziell unsere Gemeinde, ich glaube, wir haben inzwischen auch so eine grobe Vorstellung von dem, was ein Bau beinhaltet und dass es da verschiedene Gewerke gibt und dass es unterschiedliche Handwerker gibt, die alle unterschiedliche Sachen machen. Nicht alle Körperteile haben dieselbe Aufgabe. Und trotzdem gehören sie zusammen, sie unterstützen einander. Auf dem Bau ist es auch so. Nicht jeder hat die gleiche Aufgabe, aber sie arbeiten hoffentlich Hand in Hand und am Ende kommt, wenn der Plan dann gut war, auch was Ordentliches raus. Und speziell was den Bau angeht, da gibt es ja auch noch was ganz, ganz Wichtiges, nämlich bevor man anfängt zu bauen, da wird erstmal gegraben und dann wird ein Fundament gelegt. Und all diese Gedanken, die gibt uns Paulus ab Vers 10 im dritten Kapitel weiter. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein guter Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter, aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines jeden wird offenbar werden. Jener Tag wird es sichtbar machen, weil es im Feuer offenbart wird. Das Feuer wird prüfen, was das Werk eines jeden taugt. Hält das stand, was er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, durch so wie durchs Feuer hindurch. Bevor du hier jetzt gedanklich falsch abbiegst, lass mich ganz, ganz deutlich sagen, hier geht es nicht darum, ob du genügend gute Werke getan hast, um in den Himmel zu kommen. Es geht auch nicht um das Feuer der Hölle oder um das Fegefeuer. Sondern es geht hier um ein Bild, was Paulus gebraucht für dieses letzte Gericht, was alle Kinder Gottes betreffen wird. Ich habe jetzt nicht die Zeit darauf, intensiv einzugehen, aber wenn du die Bibel liest und all die Dinge betrachtest, die mit diesem Gericht zu tun haben, dann stellst du fest, dass die Entscheidung, ob jemand in den Himmel kommt oder eben in diesen berühmten Feuersee geworfen wird, die entscheidet sich darin, ob sein Name im Buch des Lebens steht und nicht darin, was er getan hat. Lies es mal in einer stillen Stunde nach. So, wenn hier davon die Rede ist, dass das Werk eines jeden geprüft wird, dann geht es darum, so wie es am Schluss heißt, seine Werke werden vielleicht verbrennen, aber er selbst wird gerettet. Das heißt, alle, die in diesem Gericht sind, die werden alle gerettet. Also es geht um die Kinder Gottes. Es geht darum, dass die Kinder Gottes hier vor Gott geprüft werden. Und das sehen wir auch daran, dass all diese Bauwerke auf den einen Grund gebaut sind, nämlich auf Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen, sagt Paulus. Und wenn du auf diesen Grund baust, dann kannst du das mit verschiedenen Materialien tun. Und jetzt wird's für uns interessant. Wir bauen auf diesen Grund. Und da können wir entweder Echtes nehmen, nämlich Gold und Silber und Edelsteine, wie Paulus das sagt, oder wir können Unechtes nehmen, Holz, Heu oder Stroh. Sagst du vielleicht, aber ich baue lieber mit Holz oder mit Lehm, Stroh, was weiß ich was, Reetdach. Das darfst du im Natürlichen gerne machen, aber in diesem Bild ist eines klar. Es gibt Dinge, mit denen können wir bauen, die werden die Ewigkeit überstehen, die werden diesen Test überstehen, und es gibt Baumaterialien, die taugen nichts. Das ist jetzt keine Abwertung von irgendwelchen ökologisch dynamischen Bauweisen oder sowas, also dass er das nicht falsch versteht. Aber es geht darum, was wir auf diesen Grund bauen. Der Grund ist gelegt, das ist Jesus Christus. Und jetzt bist du gerettet worden. Und jetzt ist die Frage, was machst du mit diesem, deinem neuen Leben, was du von Gott bekommen hast? Und jetzt lasst uns das nochmal in diesem Zusammenhang sehen. Sein oder Schein. Jetzt kannst du Schein bauen. Du kannst Dinge da drauf bauen, die sehen gut aus. Und vielleicht sind andere Menschen beeindruckt und finden das klasse. Aber wie sieht's mit dem Sein aus? Wie sieht's mit dem aus, was Gott wichtig ist, nämlich die Veränderung unseres inneren Menschen? Die Veränderung unseres Sinnes, die Veränderung unserer Wünsche. Wie sieht's damit aus, was uns tief im Herzen drin wirklich wichtig ist? Wie sieht's damit aus, was uns prägt, was uns antreibt? Ich weiß nicht, ob du schon mal so Tests gemacht hast, wo du irgendwelche Dinge ankreuzen musst. Und die, regelmäßig lautet die Anweisung, denk nicht groß nach, das Erste, was dir in den Sinn kommt, mach die Kreuze. Warum? Weil es nicht darum geht, die richtige Antwort zu geben. Muss ich mal überlegen, was müsste man denn jetzt richtigerweise schreiben? Ein echter Christ, was würde der jetzt ankreuzen? Es geht darum, dass wir es in uns haben. Und versuch doch nicht, dir oder irgendwelchen anderen Leuten irgendwas vorzuspielen. Davon hat niemand was. Ich habe das hier, glaube ich, schon oft erzählt. Vor vielen Jahren bin ich mal in Ulm vor der Gemeinde aus dem Gottesdienst rausgegangen, weil ich irgendwas aus dem Auto holen musste, und habe draußen vor der Tür jemanden getroffen, der offensichtlich auch ein bisschen zu spät zum Gottesdienst kam. Und ich war so auf dem Weg nach draußen und er war auf dem Weg nach drinnen, und so im Vorbeigehen fragt er mich, und wie geht's dir heute? Und ich habe entschlossen, ehrlich zu sein. Und ich habe gesagt, schlecht. War natürlich ungünstig. Der wollte ja weitergehen, und wenn ich gut gesagt hätte, ah, schönen Tag noch, prima. Aber jetzt habe ich schlecht gesagt, aber was machst du mit dieser Information? Wie gehen wir damit um, wenn wir uns nachher irgendwie im Bistro oder hier drinnen treffen und du fragst, und wie geht's dir, und derjenige sagt, nicht so gut. Überleg dir das mal das nächste Mal, ob du fragst, ob dich's wirklich interessiert, wie es dem anderen geht, weil du musst ja irgendwie damit umgehen. Und auf der anderen Seite, du, der die Antwort gibst, überleg dir, ob du die Wahrheit sagst oder ob du vielleicht auch keine Lust auf ein tiefes Gespräch hast. Gibt ja unterschiedliche Gründe, weshalb man eine andere Antwort gibt. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir ehrlich miteinander umgehen. Wie geht's dir mit dem Gebet? Glaubst du daran, dass Gott Gebet erhört? Wir haben vorher gesungen, tu was auch immer du willst, Herr. Ja? Wenn du glaubst, dass Gott gut ist und einen guten Plan mit deinem Leben hat, dann kannst du das gut singen. Aber glaubst du das? Glaubst du, dass es Gott gut mit dir meint? Wo stehst du geistlich? Lasst uns einfach ehrlich sein. In unseren Kleingruppen. Natürlich können wir die Kleingruppen so halten, dass es irgendwie alles schön stromlinienförmig läuft und das, was der Leiter da vielleicht vorbereitet hat, nicht gestört wird. Und ja, und dann ich komme und ich bin still oder sage die richtigen Sachen und am Ende gehen wir wieder und niemand ist mir zu nahe gekommen. Aber das ist nicht der Grund, weshalb wir diese Kleingruppen haben. Im Übrigen, hast du schon eine Kleingruppe? Wenn nicht, such dir bitte eine. Spätestens im nächsten Zyklus. Und dann, ich persönlich, ich erinnere mich noch an eine Kleingruppe, die ich vor vielen Jahren geleitet habe. Ich habe mich am Anfang immer vorbereitet. Und an jedem einzelnen Abend habe ich meine Vorbereitungen unbenutzt wieder mit heimgenommen. Weil immer irgendwelche Gesprächsthemen aufkamen. Irgendwann habe ich aufgehört, mich vorzubereiten. Und wisst ihr was? Ich habe es geliebt. Weil das war echt. Wir haben uns nicht über irgendwelche Wolkenkuckucksheime unterhalten, über irgendwelche theoretischen geistlichen Wahrheiten, sondern wir haben uns über das unterhalten, was den Leuten wirklich im Herzen lag. Und ich möchte dir wirklich Mut machen. Sei echt. Setz nicht die fromme Maske auf. Und auf der anderen Seite, wenn du mit deinem geistlichen Leben nicht zufrieden bist, jemand hat mal gesagt, wenn du einen Christen demütig und, wie sagt man da, miserable, also wenn jemand sich einfach schlecht fühlen soll, dann sprich ihn auf sein Gebetsleben an. Da bleibt eigentlich niemand mit stolz geschwellter Brust vor dir stehen. Aber wenn wir nicht zufrieden sind mit unserem geistlichen Leben, was tun wir dann? Gibt es auch wieder so einen Spruch, fake it till you make it. Tu einfach so, als ob es so wäre, so lange bis es so ist. Das mag in manchen Punkten richtig sein, ich würde dir das, was den Glauben angeht, nicht empfehlen. Sei ehrlich. Wenn du in die Bibel reinschaust, ganz besonders in die Psalmen, dann stellst du fest, dass die Leute dort Dinge gesagt haben, die würde ich mir zum Teil fast nicht trauen auszusprechen Gott gegenüber. Und die haben ihren ganzen Frust rausgekotzt bei Gott. Und haben gesagt, Gott, ich bin nicht zufrieden. Ich finde es nicht in Ordnung, wie du handelst. Guck mal, wie es den Gottlosen geht. Die lachen dir ins Gesicht, die wollen von dir nichts wissen und denen geht's super. Und ich versuche, mich an deine Gebote zu halten und bei mir alles schlecht. Ich beschließe jetzt, undankbar zu sein. Was in dem Psalmen auch feststellt, ist, dass, wie Martin das vorher gesagt hat, dass es dabei nicht lange bleibt. Weil wenn du mit Gott in Kontakt bist, dann wird Gott antworten und Gott wird was tun. Und Gott wird deine Augen oder deine Gedanken auf irgendwelche Dinge lenken und du stellst fest, oh, da habe ich was übersehen. Da muss ich doch vielleicht noch an was denken. Und dann plötzlich siehst du Dinge wieder anders. Und Gott bringt dich irgendwie auf den richtigen Weg. Oder du redest mit deinen Geschwistern und du stellst fest, ja, ich bin nicht alleine. Oder da hat dir jemand einen hilfreichen Tipp. Oder jemand betet für dich. Was haben wir in den letzten Wochen immer wieder gehört, dass Leute gesagt haben, ja, die Situation war schwierig, aber ich habe einfach gemerkt, dass Geschwister im Gebet hinter mir oder hinter uns standen. Und das ist doch das, um was es im Glauben wirklich geht. Und da müssen wir nicht sagen, es ist alles super. Bleib im Gespräch mit Gott, rede mit ihm. Und du musst nicht immer irgendwelche toll gedrechselten Gebete sprechen. Du darfst einfach sagen, wie es dir geht. Und wir dürfen auch zuhören. Ich finde es so wichtig, dass unser Gebet keine Einbahnstraße ist. Und auf der anderen Seite dürfen wir dann auch das, was Gott in uns reingelegt hat, weitergeben an die Menschen um uns herum. Manche Probleme lösen sich dadurch, dass wir anfangen, weg von uns selber zu schauen, um Menschen zu kümmern, die es wirklich nötig haben. So, jetzt habe ich euch zum Schluss noch drei Takeaways, drei Dinge zum Mitnehmen mitgebracht. Das erste ist, es geht um Kraft, nicht um Worte. Und ich habe immer noch so einen Untertitel dazu gemacht. Und noch besser sind die richtigen Worte in Kraft gesprochen. Der zweite Punkt ist, es geht um Einheit, nicht um Recht haben. Und noch besser ist die Einheit in der rechten Lehre. Um einfach klarzumachen, es ist nicht unbedingt ein Gegensatz. Noch besser ist, wenn beides zusammenkommt. Und das dritte ist, es geht um Beziehung und nicht um Regeln. Und noch besser ist es, die Regeln zu halten, weil wir eine liebevolle Beziehung zu Gott haben. Habt ihr diesen Satz von Jesus noch in den Ohren? Du sollst dieses tun und das andere nicht lassen. Und ich finde, das sollten wir auch in diesen Punkten machen. Was mir wichtig ist, ist, dass wir nicht einen frommen Schein haben, sondern dass wir ehrlich sind, dass wir sind, dass wir authentisch sind. Gott gegenüber und unseren Geschwistern gegenüber. So gut es eben geht. Lass uns noch beten. Vater, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist, als wir noch Feinde waren. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der keine Berührungsängste hat mit Sündern. Als Jesus hier auf dieser Welt gelebt hat, da wurde ihm vorgeworfen, er sei ein Freund der Huren und der Zöllner. Und ich danke dir, Herr, dass du solchen Menschen gegenüber ein offenes Herz hast und dass deswegen jeder von uns so kommen darf, wie er ist. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass wir auch füreinander offene Herzen haben, dass wir damit umgehen können, dass andere nicht so sind, wie wir sie vielleicht immer gesehen haben, wenn Leute anfangen, ihre Maske abzunehmen, dass wir uns gegenseitig unterstützen können, da wo wir es nötig haben, dass wir uns aufhelfen können, dass wir uns stützen können, dass wir füreinander beten können. Herr, wir wollen diesen Wert, den du in unsere Herzen gelegt hast für unsere Gemeinde, auch an diesem Punkt einfach ausleben. Dass wir Wertschätzung geben, dass wir Anerkennung geben, aber dass wir auch als Familie miteinander leben und dass wir füreinander da sind. Und ich danke dir, Herr, dass ich das einfach an so vielen Punkten schon sehen darf. Und ich möchte dich bitten darum, dass du uns hilfst, dass wir Menschen werden, bei denen Außenstehende merken, dass das, was wir machen, keine fromme Show ist, sondern dass es aus einer echten Beziehung mit dir rauskommt. Und ich möchte dich bitten, Herr, für jeden Einzelnen, der diese Beziehung noch nicht hat, dass du Herzen öffnest und dass du Menschen bereit machst, diesen Weg zu gehen. Und dass sie anfangen, alles in ihrem Leben vor dir auszupacken. Und feststellen, Herr, dass du sie nicht verurteilst, sondern dass du ihnen ein neues Leben gibst. Ich danke dir, Herr, dass du einen guten Weg hast für jeden Einzelnen von uns. Amen.